Jetzt freuen wir uns, dass wir heute Abend einen schönen Christustreff feiern dürfen mit der Gnadauer Brasilienmission. Da freuen wir uns heute besonders, dass Annette und Gottfried Holland hier unter uns sind. Ich möchte mit der Losung beginnen für heute. Ich denke, sie passt gut zu unserem Text, den man auch später betrachtet. Meine Worte, die ich in deinen Mund gelegt habe, sollen von deinem Mund nicht weichen, noch von dem Mund deiner Kinder und Kindeskinder, so heißt es in Jesaja 59. Im Römerbrief schreibt der Paulus im Kapitel 15, was zuvor geschrieben ist, das ist zur Lehre geschrieben, damit wir durch Geduld und den Trost der Schrift Hoffnung haben. Und die APIs sind Bibelbeweger, Hoffnungsträger. Und das wollen wir auch sein. Und wir freuen uns heute, dass wir auch den Petrusbrief behandeln dürfen. Petrus, der Verfasser, war ja der Apostel Petrus, der Fels, wie wir ihn kennen. Und er hat den Brief geschrieben als Anlass an die bedrängten und gefahrvolle Lage, in die die Christengemeinden in Kleinasien durch die Feindschaft der heidnischen Umgebung versetzt waren. Und infolge dieser Umgebung standen die Christen in großer Gefahr, entweder gewaltsam in die Hände der Heiden zu fallen, sich aufzulehnen, oder in Mutlosigkeit und Resignation, sich hingeben zu müssen mit der Welt und Kompromisse zu schließen. Und da fordert der Petrus auf, konsequentes Christ sein. Das ist auch unser heutiges Thema. Und der Petrus, der war ja nicht so gut im Griechisch. Und deswegen hat dieser Brief, das steht auch in Kapitel 5, hat er Silvanus geschrieben, weil der ja gut Griechisch schreiben könnte. Und er hat ihm es diktiert und der Silvanus hat es geschrieben. Und ich bin froh, dass ich heute auch nicht die Auslegung habe, sondern dass wir da einen Theologe da haben, der uns heute am Wort dienen wird im ersten Petrusbrief. Danke, dass du uns später das Wort auslegst.
Ja, danke, lieber Vater im Himmel, dass wir uns heute hier treffen können. Herr, dass wir in einem Land leben, wo wir nicht verfolgt werden, sondern wo wir uns frei treffen können und dich anbeten können und von dir hören können. Und ich bitte dich, dass du jetzt alles wegnimmst, was uns trennt von dir, was uns belastet, was uns schwerfällt im Moment. Und ich bitte dich, dass du unsere Herzen jetzt aufmachst für deine Botschaft. Amen. Wir wollen den Gottesdienst beginnen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir hören aus dem 1. Petrus 3, die Verse 1 bis 25. Deswegen sollt ihr Frauen euch euren Männern unterordnen, damit auch die, die nicht an das Wort glauben, durch das Leben ihrer Frauen ohne Worte gewonnen werden. Wenn sie sehen, wie ihr in Reinheit und Gottesfurcht lebt, euer Schmuck soll nicht äußerlich sein wie Haarflechten, goldene Ketten oder prächtige Kleider, sondern der verborgene Mensch des Herzens, im unvergänglichen Schmuck des sanften und stillen Geistes. Das ist köstlich vor Gott. Denn so haben sich vor Zeiten auch die heiligen Frauen geschmückt, die ihre Hoffnung auf Gott setzten und sich ihren Männern unterordneten. Wie Sarah Abraham gehorsam war und ihn Herr nannte, deren Töchter seid ihr geworden, wenn ihr Recht tut und euch durch nichts beirren lasst. Desgleichen, ihr Männer, wohnt vernünftig mit ihnen zusammen und gebt dem weiblichen Geschlecht als dem Schwächeren seine Ehre. Denn auch die Frauen sind Miterben der Gnade des Lebens und euer gemeinsames Gebet soll nicht behindert werden. Endlich aber seid allesamt gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich, barmherzig und demütig. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder schlecht Wort mit schlecht Wort, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr den Segen ererbt. Denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der hüte seine Zunge, dass sie nichts Böses rede, und seine Lippen, dass sie nicht betrügen. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes, er suche Frieden und jage ihm nach. Denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten und seine Ohren hören auf ihre Gebet. Das Angesicht des Herrn aber steht wider die, die Böses tun. Und wer ist, der euch schaden könnte, wenn ihr dem Guten nacheifert? Und wenn ihr auch leidet, um der Gerechtigkeit willen, so seid ihr doch selig. Fürchtet euch nicht vor ihrem Drohen und erschreckt nicht. Heiligt aber den Herrn Christus in eurem Herzen. Seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist, und das mit Sanftmut und Gottesfurcht, und habt ein gutes Gewissen, damit die, die euch verleumden, zu Schanden werden, wenn sie euren guten Wandel in Christus schmähen. Denn es ist besser, wenn es Gottes Wille ist, dass ihr um guter Taten willen leidet, als um böser Taten willen. Denn auch Christus hat einmal für die Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er euch zu Gott führte und ist getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. In ihm ist er auch hingegangen und hat gepredigt den Geistern im Gefängnis, die einst ungehorsam waren, als Gott harrte und Geduld hatte zur Zeit Noahs, als man die Arche baute, in der wenige, nämlich 8 Seelen gerettet wurden, durchs Wasser hindurch. Das ist ein Vorbild der Taufe, die jetzt auch euch rettet. Denn in ihr wird nicht der Schmutz vom Leib abgewaschen, sondern wir bitten Gott um ein gutes Gewissen durch die Auferstehung Jesu Christi, welcher ist zur Rechten Gottes aufgefahren gen Himmel, und es sind ihm untertan die Engel und die Gewaltigen und die Mächte.
Liebe Schwestern, liebe Brüder, ich weiß nicht, was ihr denkt, nachdem ihr den Text jetzt gehört habt, den Abschnitt. Ich kann euch sagen, was ich gedacht habe, als ich ihn gelesen habe zum ersten Mal und mir so überlegt habe, was soll ich euch darüber jetzt sagen? Es sind so viele Themen da drin. Wir können die Frauenfrage ansprechen. Gell? Wie heißt es, ihr Frauen sollt euren Männern unterordnen? Das ist natürlich für mich als Mann schön, aber ich weiß nicht, ob ihr Frauen das so eins zu eins übernehmen würdet, heute 2000 Jahre später. Wäre es ein Thema für sich? Aber für diejenigen Männer, die sagen, ja, ja, Frauen sollen bitte sich uns unterordnen, sei gesagt, wie heißt es hier, desgleichen ihr Männer. Lebt vernünftig mit ihnen zusammen, gebt dem weiblichen Geschlecht als dem Schwächeren Ehre. Dann könnten wir die Sache nämlich umdrehen mit einem Mal. Oder sollten wir vielleicht davon reden, was im Vers 18, 19 die Rede ist, vom Predigen den Geistern im Gefängnis, die ungehorsam waren, zur Zeit Noahs, wäre ein Thema für sich. Ich vermute, was dort dahinter steckt, ist schlicht und ergreifend, dass Petrus damit deutlich machen möchte, das Wort Gottes deutlich machen möchte. Auch diejenigen, die nichts von Jesus Christus wissen konnten, die haben eine Chance, sie bekommen nämlich von Jesus Christus erzählt und gepredigt und sie haben eine Chance, zu Jesus Christus zu kommen. Oder soll ich über Taufe sprechen? Das ist ein Vorbild der Taufe, die jetzt auch euch rettet. Ihr merkt, es sind ganz viele Themen da. Und einer der Pfarrer aus unserem Kirchenbezirk, Hartmut Schmid, manche kennen ihn noch, er war in Bayersbronn Pfarrer, Hartmut Schmid, der hat mal gesagt, einen guten Freund von mir hat dort sein Vikariat gemacht und er sagte, eine Vorbereitung zu einer Predigt ist immer Kindermord. Man muss nämlich viele Lieblingsgedanken einfach töten, zur Seite schieben. Und man muss eins rausgreifen. Und ich möchte euch versuchen, deutlich zu machen, warum ich einen bestimmten Teil dieses Abschnittes herausnehme am heutigen Abend und versuchen, deutlich zu machen, warum das so wichtig ist für uns, ich glaube, gerade mitten in unsere Zeit hinein. Petrus, er versucht in den ersten beiden Kapiteln den Menschen dort, dem er diesen Brief geschrieben hat, deutlich zu machen, ihr seid erlöst. Nicht mit Gold oder Silber freigekauft, sondern ihr seid erlöst, weil Jesus Christus für euch gestorben ist. Mit dem teuren Blut Christi seid ihr erlöst. Kapitel 1, Vers 18 steht das. Wer in den letzten Wochen bei den Apis war, hat es schon mitbekommen gehabt. Und dann kommt natürlich aus diesem Gedanken heraus, ihr seid erlöst, die Frage, wie lebt ihr nun als Erlösten? Wie lebt ihr? Merkt man das euch an, dass ihr erlöst seid, oder merkt man euch das nicht an? Vor einigen Wochen kam unsere vierte Tochter, die Rebekka, gell? Als wir noch hier waren, war die noch so klein, die ist mittlerweile so groß und hat einiges an kluge Gedanken. Erzieherinnen müssen kluge Gedanken haben. Die kam eines Tages ganz empört nach Hause und sagte, im Jugendkreis, da hätte einer gesagt, der Herr Jesus Christus ist für mich gestorben, ich habe sowas wie einen Freifahrtschein, ich kann tun und lassen, was ich will. Der Gedanke, der dahinter steckt, ist kein neuer. Den gab es schon damals im Neuen Testament, zu der ersten Zeit, als Jesus Christus gerade gestorben war, die Gemeinden dort aus dem Boden gesprießt ist. Der Gedanke nämlich, wenn Jesus Christus für mich gestorben ist, dann kann ich ja tun und lassen, was ich will. Dann habe ich ja die Vergebung und wenn Gott mir vergibt, dann ist ja egal, wie ich handle. Antigesetzlich, gegen das Gesetz, so könnte man das heute bezeichnen, so bezeichnet man es in der Theologie heute. Aber Petrus setzt dort ein klares Nein dagegen, einen Gegenpol. Und er sagt, nein, das stimmt gar nicht. Kapitel 2, ihr seid das neue Gottesvolk, lebt in dieser Welt, akzeptiert die irdischen Gesetze, das gilt auch für euch, für die Sklaven. Ihr seid nicht zur Revolution in diese Welt hineingestellt worden, sondern lebt die staatlichen Gesetze. Auch gilt das für die Frauen, wir haben es gelesen, und die Männer. Aber lebt nun als Erlöste. Und ich versuche das jetzt euch einfach mal in einem kleinen Beispiel näher zu bringen. Stellt euch einmal vor, stellen Sie sich einmal vor, der Weg in den Himmel sei so etwas wie eine Zugfahrt. Wenn Sie eine Zugfahrt machen wollen, dann gehen Sie hoffentlich, falls Sie nicht schwarz fahren, zuerst einmal hin und besorgen sich eine Fahrkarte. Und nun im übertragenen Sinne, Sie wollen in den Himmel, Sie wollen zu Gott kommen, Sie wollen in der Ewigkeit bei Gott leben, Sie wollen Christ sein, konsequent Christ sein. Dann gehen Sie zum Fahrkartenschalter und Sie sagen, ich möchte eine Fahrkarte in den Himmel haben. Und der Mann hinter dem Fahrkartenschalter oder die Frau, die guckt Sie nur an, Sie kramen dann nach Ihrem Geldbeutel raus und wollen das Geld rausholen und wollen die Fahrkarte zahlen. Nee, das ist, wahrscheinlich ist es zu wenig, denken Sie. Sie nehmen dann irgendeine Kreditkarte raus und wollen die Karte hinlegen und der Mann oder die Frau hinter dem Schalter, die schüttelt nur den Kopf. Nein, du kannst das nicht mit Gold oder Silber kaufen. Du hast keine Chance, sondern die einzige Chance ist, so sagt dieser Mann, sagt diese Frau hinter dem Schalter, die einzige Chance ist, da hat jemand Karten zurücklegen lassen. Und diese Karten zurückgelegt, diese zurückgelegten Karten, die kannst du bekommen, indem du sagst, Jesus Christus ist für mich gestorben. Jesus Christus hat diese Karte für mich zurückgelegt. Wir sind erlöst. Nicht, weil wir besonders gut sind, nicht, weil wir so perfekt sind, nicht, weil wir gute Dinge getan haben, sondern im Bild gesprochen, weil wir gesagt haben, alles hat Jesus für uns gezahlt. Wir sind erlöst. Und nun steigen wir ein in diesen Zug. Und dieser Zug geht in den Himmel. Und wir sitzen dort drin. Und wir stehen auf und wir essen und wir trinken und wir spielen und wir arbeiten und wir leben. Wie verhalten wir uns nun als Leute, die die Fahrkarte in den Himmel haben, die in dem Zug in den Himmel sitzen? Und da sagt die Bibel, es ist nicht alles möglich. Im Bild gesprochen, wir fahren immer noch in den Himmel mit dem Zug, egal wie wir uns verhalten. Vielleicht schmeißt uns irgendwann mal jemand raus, aber nein, im Reich Gottes wird nicht rausgeschmissen, vielleicht steigen wir selber aus. Aber die Fahrkarte ist da, der Zug fährt. Nur, wir werden uns nicht mehr so verhalten, wie wir uns vorher verhalten haben. Oder, wie ich es ausgedrückt habe oder wie ich es ausdrücken möchte, seid anders. Wir Christen, wir sind anders. Und das merken Menschen. Das haben merkende Leute damals vor 2000 Jahren gemerkt, in denen sie nämlich sagten, die Christen, irgendwie sind sie anders. Man hat die Christen angeschaut und hat festgestellt, wie die miteinander umgehen und haben gesagt, na ja, wenn die so miteinander umgehen, dann muss doch dort etwas dran sein. Ich weiß nicht, wie es bei uns in Schwieberdingen oder wie es bei euch hier in Dornstetten aussieht. Ja, im Schwarzwald ist alles viel besser. Ich habe das sehr wohl mitbekommen, als wir weggezogen sind aus dem Schwarzwald. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, spürt man uns an, dass wir anders sind? Und sind wir ein Anreiz für andere Menschen, nachzudenken, was es bedeutet, anders zu sein? Ich möchte es an einem Beispiel erzählen. Übrigens wieder Bahn, das ist aber reiner Zufall. Korntal. Korntal hatte bis vor kurzem einen eigenen Schalter, wo man Fahrkarten kaufen konnte. Und ich bin dort relativ häufig hingegangen und habe dort Fahrkarten gekauft, weil es am Computer zu schwierig gewesen ist, wenn man dann große Gruppen hat und Reisegruppen hat und so, bin ich öfters dort gewesen. An einem Tag war ich wieder dort und da saß dieser Mann vor mir und dieser Mann sagte, ein Glück, dass ich hier in Korntal jetzt bin. Ich habe ihn dann natürlich gefragt, ich bin alter Korntaler, meine Frau ist Korntalerin. Ich habe ihn gefragt, warum? Dann sagt er, hier ist alles viel freundlicher. Ich habe keine Ahnung, warum alles hier viel freundlicher ist, sagte er. Und da kam eine Frau hinten rein, durch die Türe rein und die hörte das, hier ist alles viel freundlicher. Und dann quatschte sie dazwischen, Entschuldigung den Ausdruck, und sagte, ich weiß, warum es hier viel freundlicher ist. Und dann guckten wir uns um und ich fragte die Frau, was meinen Sie denn? Und dann sagte sie, hier wird seit 200 Jahren gebetet. Das war für mich so ein Zeugnis, dass eine Frau, die kannte mich ja überhaupt gar nicht und dieser Mann hinterm Schalter war für sie wahrscheinlich auch relativ fremd, dieses Zeugnis abgegeben hat. Hier wird seit 200 Jahren gebetet und deswegen ist ein Unterschied da. Ich dachte mir dann, wie wird wohl dieser Mann dort reagieren hinter dem Schalter? Der nicht irgendwie den Eindruck mir erweckt hat, als ob er jetzt wiedergeborener Christ wäre und, was weiß ich, fünfmal in der Woche in eine Bibelstunde springen würde. Nicht, dass er kritisch wäre, überhaupt nicht, aber den Eindruck hat er halt nicht gemacht. Dann guckt er sie an und sagt, die Sache mit dem Glauben. Schweigt eine Weile und dann hat er mir weiter die Fahrkarten verkauft. Die Sache mit dem Glauben. Seid anders, sagt Petrus. Und ich möchte das hineinrufen, auch in unsere API-Kreise und in den CVM, hier nach Dornstetten reinrufen, aber auch nach uns, nach Schwieberdingen. Seid anders. Und Petrus nennt auch Beispiele, beschreibende Worte, Adjektive nennt man das im Fremdwort. Vielleicht habt ihr es noch im Ohr. Vers 8, da heißt es, seid mitleidig. Seid alles im Gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich, barmherzig, demütig. Vergeltet nicht Böses mit Bösem. Mitleidig. Ich habe euch erzählt von dieser Kinderarbeit, die wir angefangen haben. Die hat so angefangen, dass eine, ich sage es jetzt auf Deutsch, auf Gemeinschaftsebene, eine Gemeinschaftspflegerfrau, die ist regelmäßig morgens auf den Markt gegangen. Und die hat dort auf dem Markt entdeckt, dass da die Kinder immer rumgelungert sind, die Nachmittagsschule haben. In Brasilien ist es schön geregelt, die einen haben Vormittagsschule, die anderen haben Nachmittagsschule. Übrigens hochinteressant, wer Vormittagsschule hat, studiert höchstwahrscheinlich, die Wahrscheinlichkeit ist viel höher, dass er studiert, als jemand, der Nachmittagsschule hat. Es prägt scheint, wann ich in den Unterricht gehe, ob ich morgens oder nachmittags gehe. Aber das nur nebenbei. Diese Frau ist auf den Markt gegangen. Und dort auf dem Markt hat sie diese Kinder entdeckt. Und dann sagte sie sich, wir haben doch ein Gemeinschaftshaus. Und das Gemeinschaftshaus ist abends belegt und das Gemeinschaftshaus ist am Wochenende belegt. Aber was ist morgens und was ist mittags? Da ist es eigentlich immer frei. Und dann hat sie nicht gefragt, wer zahlt das? Dann hat sie nicht gefragt, wo sind irgendwelche staatlichen Gelder da? Dann hat sie nicht gefragt, wo sind die Versicherungen? Sondern sie ist zu diesem Kind hingegangen und zum nächsten Kind hingegangen und zum dritten und hat gesagt, morgen früh um 8:30 darfst du zu uns kommen in unser Missionshaus, so heißt es in Brasilien. Du darfst dorthin kommen und ich mache für dich, ich mache für euch Programm, ich helfe euch mit den Hausaufgaben, ich helfe euch bei den Hausaufgaben, ich mache Nachhilfe für euch. Jahrelang hat sie das gemacht, ohne einen Pfennig Geld zu sehen. Warum? Weil sie Mitleid gehabt hat mit diesen Kindern. Haben wir noch Mitleid mit den Menschen, die um uns herum sind? Dasselbe könnte ich euch auch erzählen von Drogenabhängigen. So sind unsere Drogenreha-Zentren in Brasilien entstanden. Dass Gemeinschaftspfleger die Menschen gesehen haben, die drogenabhängig waren, die alkoholabhängig waren. Und die Mitleid gehabt haben. Und so wirkt man hinaus in diese Welt. Seid brüderlich. Übrigens, für diejenigen, die sich jetzt zurücklehnen und denken, ich bin Frau, da gilt auch schwesterlich miteinander umzugehen. Falls brüderlich und schwesterlich dasselbe ist. Ist das dasselbe? Schwesterlich miteinander umgehen und brüderlich? Ja, ihr seid Schwestern, oder? Nein? Wäre das schlimm, wenn das deine Schwester wäre? Nein? Nein. Also egal, ob schwesterlich oder brüderlich, geht so miteinander um, als ob es im guten Sinne brüderlich ist. Nicht dem einen eine reindrücken und dem anderen eine reindrücken, sondern guckt doch danach, dass ihr an einem Strang zieht, dass ihr begreift, ihr gehört zusammen. Wir haben 5 Kinder. Wir haben das in unserer Zeit, als die Kinder noch kleiner waren, an ein, zwei Stellen mitbekommen, wie eins der Kinder nach Hause kam und erzählt hat im Jugendkreis, in der Jungschar, in der Kinderstunde oder wo immer, hat die Schwester oder hat der Bruder sich gegen mich gestellt. Das war in unserer Familie, bei den Kindern war das so, dass sie das gespürt haben, wir müssen doch als Geschwister zusammengehören und nicht gegeneinander stehen. Spürt man das bei uns auch ab? Und zwar nicht nur die, die man gern hat als Brüder. Ich greife nur noch mal zurück, was im letzten Kapitel da stand. Da ging es um die Sklavenherren. Seid freundlich euren Herren gegenüber, ordnet euch unter. Und zwar nicht nur den Gütigen und Freundlichen, sondern auch den Wunderlichen. Es gibt ja auch wunderliche Brüder. Baptisten oder so. Nein, bitte versteht mich jetzt recht. Nicht nur diejenigen, wo wir sowieso miteinander auf einer Wellenlänge sind, sondern die, die von Herzen Jesus nachfolgen wollen, aber in der einen oder anderen Position vielleicht ganz anders denken. Vielleicht müssen wir neu anfangen zu überlegen, was bedeutet es für unsere Stadt, für unser Dorf, für unser Land, dass wir brüderlich als Christen miteinander umgehen. Ich greife nur noch ein letztes Wort auf, seid demütig. Ich habe das an einer Stelle mal mitbekommen, was das Demütigsein bedeutet. Der spätere Landesbischof Gerhard Mayer war mit uns im Albrecht-Bengel-Haus unterwegs. Wir machten einen Gemeindebesuch. Und am Ende oder vormittags waren wir im Gottesdienst gewesen. Einer hatte den Gottesdienst gehalten, wahrscheinlich Gerhard Mayer. Einer von uns Studenten hat die Liturgie gemacht. Und nachmittags wurden wir eingeladen in eine Gemeinschaftsstunde. Das war für mich damals völlig fremd. Ich kam aus der Landeskirche und nicht aus der Gemeinschaftsbewegung. Es war fast völlig fremd. Als kleiner Bub war ich mit dem Vater hin und wieder mal in eine Gemeinschaftsstunde gekommen. Es war schon ein bisschen interessant. Und dann hatte man uns im Vorfeld gesagt, es sollen auch Studentinnen und Studenten reden, auslegen, mehrere Leute sollten dort auslegen, aber die meiste Zeit soll für Gerhard Mayer sein. Er, der große Gerhard Mayer, später Landesbischof, Professor in Löwen. Und dann hatte man gesagt, jeder von den 3 oder 4 Studenten hat 4 Minuten Zeit. Und der erste hat nach 1,5 Minuten war der schon zu Ende. Der zweite hat seine Zeit ziemlich genau eingehalten und dann kam Peter. Peter ist prächtig. Aber Peter kann nicht aufhören. Und hat weitergeredet. Ich saß unten und ich habe gesehen, wie dieser Gemeinschaftsleiter dort immer unsicherer wurde und dann immer unruhiger wurde. Mein Ausbildungsgemeinschaftspfleger war Richard Kuppler. Wer von Ihnen kennt noch Richard Kuppler? Der hat eines Tages mal, als der Dekan so lange gesprochen hat, hat er so gemacht. So ähnlich hätte ich es mir vorstellen können, dass der Gemeinschaftsleiter das auch macht, hat aber nicht gemacht. Und aus diesen 4 Minuten wurden 20 Minuten und 25 Minuten und dann kam Gerhard Mayer dran. Eine Stunde dauert eine Stunde, ich habe mir auch schon überzogen. Aber ich habe auch später angefangen. Und Gerhard Mayer sagte: Wir haben sehr viel gute Dinge schon gehört. lass mich noch einen Gedanken anfügen. Nach 4 Minuten war er fertig. Ich weiß unter der Hand, Peter hat ein Gespräch mit ihm nachher führen dürfen. Aber nach außen hin hat Gerhard Meyer sich ganz bewusst demütig unter die auslegenden Geschwister gestellt, weil er nicht kaputt machen wollte, was gesagt worden ist. Seid demütig. Liebe Geschwister, ich glaube, wenn wir erlöst sind, dann darf das unsere Umgebung auch mitbekommen. Und das bedeutet, dass wir anders sind. Anders heißt nicht, dass wir immer anecken sollen. Anders heißt nicht, dass wenn die A sagen, dass wir dann aus Trotz B sagen. Sondern seid doch ein Brief Christi, das ist nun ein Ausdruck von Paulus, seid doch ein Brief Christi in diese Welt hinein, dass die Menschen um euch herum sagen, naja, perfekt sind sie nicht, aber nahe dran. Amen. Herr Jesus Christus, danke, dass du uns erlöst hast, dass wir nichts dazu tun müssen, dass wir zu dir gehören und dass wir in dem Zug in die Ewigkeit sind, ohne eigenes Zutun, ohne Werke. Aber Herr Jesus Christus, als Erlöste wollen wir jetzt auch leben, so wie du es uns vorschlägst, so wie du es willst. Und so möchten wir dich bitten, dass du uns die Augen öffnest, wo wir Fehler machen vor dir und vor Menschen, dass wir zum Bild werden dürfen für jemand, der dir nachfolgt, dass wir ein Brief sein dürfen für diese Welt, dass Menschen begreifen, die Erlösten sind irgendwie doch anders. Aber du weißt, wie häufig wir straucheln, wie häufig wir Fehler machen, wie häufig wir Dinge tun, die nicht in Ordnung sind und wie wir enttäuscht darüber auch sind. Herr Jesus Christus, danke, dass du uns an der Hand nimmst und dass du als Liebender mit uns mitgehst und dass du uns nicht fallen lässt.
Ja, danke, Herr, dass wir dich loben und preisen können, dass wir dich anbeten dürfen, wie wir es gerade gesungen haben, mit ganzem Herzen, Herr. Wir danken dir, dass du uns lebst mit ganzem Herzen. Deine Liebe so groß war, bis ans Kreuz bist du gegangen, aus Liebe heraus zu uns, Herr. Und hab dir Dank, dass du für uns bezahlt hast, die Fahrkarte. Wir können sie nicht selber zahlen. Du hast gelöst, weil du uns erlöst hast, Herr. Hab dir Dank, dass wir das glauben dürfen, dass wir diese lebendige Hoffnung auch weitersagen dürfen an dem Platz, wo du uns gestellt hast. Und Herr, bitten wir dich auch, dass wir auch unser Herzen öffnen, auch für die Menschen um uns herum, dass wir nicht wegschauen, sondern hinschauen, dass wir nicht über Menschen reden, sondern mit ihnen redet. Und dass wir auch unsere Tische wieder öffnen und Leute einladen, Herr, dass sie uns kennenlernen und auch durch uns auch dich kennenlernen, Herr. Mach du uns dazu offen und sprich du und rede du uns zu uns. Und du siehst auch das Hoffnungsland hier in Dornstetten, da bitten wir dich auch dafür, dass du noch viele Mütter und Kinder und vielleicht auch Papas einlädst, Herr, die da kommen, Herr, und die auch zu dir kommen dürfen. Wir bitten dich auch, dass du auch uns durchträgst durch die Pandemiezeit, Herr, und sie vielleicht auch als Chance sehen lässt, wieder neu zu beginnen, Herr. Wir bitten dich auch für unsere Stadt, für Dornstetten, aber auch für die Stadtteile Aach und Hallwangen, die mit dazugehören miteinander, dass wir miteinander an unserem Platz dein Reich bauen, Herr Jesus. Und das kann im Kleinen anfangen, da bitten wir dich drum. Wir dürfen dich aber auch bitten für die Geschwister in der Welt. Wir bitten dich hier auch für Edimir und Larissa in Brasilien, dass du sie dort zurüstest und ausrüstest, weiterhin im Dienst, Herr. Und danke, dass da so viel geschehen darf, Herr, dass so viele Menschen kommen, Herr. Und wir bitten dich auch dort, dass du da wirkst und du siehst auch die Not, die da überall ist, Herr Jesus. Wir möchten dich für sie bitten, stellvertretend, aber auch für alle unsere Geschwister, die nicht frei sind, die irgendwo einsitzen und getrennt sind von Familien. Wir bitten dich für verfolgte Christen, dass du ihnen nahe bist und ihnen hilfst in ihrer Situation und sie nicht verzagen lässt, sondern auch diese Hoffnung ausstrahlst. Danke, dass wir dir auch der Gottfried anbefehlen dürfen, wenn er am Dienstag nach Brasilien fliegt. Herr Jesus, bewahre du ihn unterwegs und grüße du auch die Geschwister durch ihn in Brasilien, Herr Jesus, und segne du ganz reich, Herr. und hab du Dank, dass wir uns dir anbefehlen dürfen, auch unsere ältere Geschwister, die nicht mehr kommen können, die krank sind, die zu Hause sind, bitten wir dich für sie, dass du ihnen die Kraft gibst für jeden einzelnen Tag. Und alles, was wir jetzt nicht ausgesprochen haben im Gebet, möchten wir die Worte legen, die du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und schenke uns Frieden. Amen.